dass es viele unterschiedliche Gründe gibt, unter anderem, vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu, irgendwie dieses Sein und Aufgehen und sich bewegen in der spirituellen Welt, die dazu geführt haben, dass ich das nicht als Depression erkannt habe.
Sondern
als, als nicht mehr funktionieren irgendwie. Und eigentlich müsste ich aber funktionieren, weil ich weiß ja so viel, ich habe ja so viele Kompensationsmechanismen, ich habe so viele Ressourcen, ich meditiere seit Jahren, ich bin achtsam, ich habe eine Psychosyntheseausbildung, ich war beim spirituellen Coaching 3 Jahre lang. Also ich weiß ja eigentlich, achso, und Selbstmitgefühl ist ja sowieso irgendwie noch mein großes Thema, ja. Mhm. Aber anscheinend ist es tatsächlich so, man lehrt das, was man lernen will, weil das war jetzt für mich nochmal eine totale Lektion da drin. Also sich wirklich in dieser Vulnerabilität und in diesem einfach nicht mehr können, auch annehmen zu können.
Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast. Schon wieder und zum Glück mit
Katinka Magnussen. Ich dachte gerade, was willst du jetzt sagen? Ich stand kurz auf dem Schlauch.
Und Cisa Trautmann. Und wir haben heute Annika Behrendt zu Besuch. Und wir sind auch zu Besuch, weil wir sind einfach mal nach Berlin gefahren, um dich zu treffen.
In die Großstadt.
In die ganz große Großstadt.
Wir sitzen genau im St. Oberholz im Podcastraum.
Was ziemlich cool ist.
Mit Blick auf den Fernsehturm.
Genau. Und wir sind all excited. Und es ist so schön, dass du da bist und mit uns eine Stunde lang teilst, was du bist, was du machst, wo du herkommst, wo du hin willst. Und ich glaube, das Besondere heute, oder das kam mir so heute Morgen, ist, dass du eben jetzt erst am Dienstag aus einer psychosomatischen Klinik gekommen bist, weil du dich da 8 Wochen für eine Auszeit entschieden hast. Und ich kenne dieses Gefühl. Also bei mir ist das, glaube ich, 15 Jahre her. Und ich glaube, das Vorletzte, was ich dann gemacht hätte, wäre, mich irgendwie 3 Tage später in einen Podcast zu setzen. Und deswegen
vielen Dank, dass du da bist.
Ja, vielen, vielen Dank. Ja. Und wir machen das uns ganz ganz schön, ganz warm, ganz gemütlich, weil das eben, ja, hast du eben schon beim Treffen gesagt, ein noch so ein kleines Pflänzchen ist, was irgendwie jetzt in dir entstanden ist und du wirst ganz viel über dich gelernt haben und wir sind
total
ganz gespannt, das von dir zu hören und danke, dass du das mit uns teilst.
Ja, ich finde es total schön, das mit euch teilen zu können und auch ich habe so ein bisschen ein Radar entwickelt jetzt in der Klinik. Ich gehe da lang, wo es irgendwie leicht geht, erstmal. Mhm. Ich bin ja Skorpion und bin sonst immer voll in die Tiefen getaucht und mit Wonne auch irgendwie in die Schatten und nochmal eine Schippe mehr und nochmal eine Schippe mehr. Und jetzt ist es irgendwie so, ich schenke mir das jetzt, dass ich da lang gehe, wo es leicht geht. Oh. Und das ist für mich was ganz Neues.
Und da hast du an uns gedacht.
Und da habe ich an euch gedacht. Nee, das war irgendwie so, als Franziska gefragt hat und dann habe ich gefühlt irgendwie, wie fühlt sich das an? Das fühlt sich leicht an. Es fühlt sich nicht nach Aufgabe oder Projekt oder irgendwie sowas an, sondern es ist irgendwie in einem vertrauten Rahmen, obwohl ich dich noch gar nicht so gut kenne, Katinka. Aber
vielen Dank für das Vertrauen.
Ja, voll der Vertrauensvorschuss. ja, mit euch hier in einem vertrauten Rahmen zu reden über natürlich nur einen Ausschnitt irgendwie von mir. Also du sagst jetzt irgendwie, was ich bin, was ich mache, was ich kann.
Ja. Da gucken wir, was da alles reingespült wird.
Genau.
Wir kennen uns ursprünglich aus dem Lehrgang Spirituelles Coaching mit Barbara von Maibohm und Heiner Max Alberti. Und da hast du sozusagen auch einen Führungsteil mit übernommen und das hat dich schon sehr ausgezeichnet damals und das Besondere ist, dass Katinka den Lehrgang jetzt auch mitmacht in einer Woche, 2 Wochen.
Ja, ich bin schon für die nächsten 3 Jahre committed.
Genau.
Wow. Ja. Du willst alles.
Das Ganze, ich mache das ganze Programm, ja.
Schön.
Ja. So, und als ich dich dann angerufen habe, war ich dann erstmal total überrascht, dass du sagtest, so, im Moment kann ich nicht, weil ich mich jetzt erstmal abmelde für 8 Wochen. Und
Was war da passiert?
Du hast das so auch in deinem Intro gesagt, ne? Also dass ich mich für eine Auszeit entschieden habe. Und das führt eigentlich gleich voll ins Thema, weil ich kann es jetzt wieder ein bisschen so sehen, aber in der Zeit konnte ich es überhaupt nicht als Entscheidung sehen oder als Rückzug oder überhaupt als bewusstes gut mit mir umgehen, sondern es war einfach eine Kapitulation.
Ja.
Erstmal so habe ich das erlebt und ich glaube, dass es viele unterschiedliche Gründe gibt, unter anderem, vielleicht kommen wir da später auch nochmal zu, irgendwie dieses Sein und Aufgehen und sich bewegen in der spirituellen Welt, die dazu geführt haben, dass ich das nicht als Depression erkannt habe.
Sondern
als, als nicht mehr funktionieren irgendwie. Und eigentlich müsste ich aber funktionieren, weil ich weiß ja so viel, ich habe ja so viele Kompensationsmechanismen, ich habe so viele Ressourcen, ich meditiere seit Jahren, ich bin achtsam, ich habe eine Psychosyntheseausbildung, ich war beim spirituellen Coaching 3 Jahre lang. Also ich weiß ja eigentlich, ach so, und Selbstmitgefühl ist ja sowieso irgendwie noch mein großes Thema, ja. Mhm. Aber anscheinend ist es tatsächlich so, man lehrt das, was man lernen will, weil das war jetzt für mich nochmal eine totale Lektion da drin. Also sich wirklich in dieser Vulnerabilität und in diesem einfach nicht mehr können, auch annehmen zu können. Mhm. Mhm. Das war jetzt irgendwie ein ziemlicher Test für mich. Und ich glaube, das ist schon seit 3 Jahren läuft das darauf zu. Das habe ich aber so, glaube ich, gar nicht erkannt, sondern habe immer irgendwie gedacht, okay, das sind diese auch spirituellen Phasen des irgendwie wieder Verbundenseins und dann wieder dunkle Nacht der Seele. Und es ist irgendwie normal und du musst ja damit klarkommen, Annika. Das musst du ja irgendwie können, du hast ja schon so viel in dieser Richtung gemacht und gelernt. Und habe dann, weil ich aber auch auf der anderen Seite so ein wirklich starkes Leistungspflichtbewusstseins, preußisches Muster in mir trage, habe auch wirklich mit diesen Depressionsschüben, wo ich jetzt weiß, dass das war, funktionieren können. Also
Wie sahen die aus? Kenne mich nicht so aus.
Ja.
Wie sieht so ein Depressionsschub oder wie sah das bei dir aus?
Also es sah dann so aus, dass ich in den schlimmeren Zeiten wirklich, wenn ich nicht gearbeitet habe und wenn mich niemand von außen irgendwie gefordert hat, sprich irgendwie mein Kind war nicht zu Hause, sondern beim Vater oder ich hatte keine Termine oder sowas, dann habe ich mich 4 Tage ins Bett gelegt. Und habe eigentlich einfach gar nichts mehr gemacht. Und das war dann irgendwie wie so ein...
Also der Körper hat sich komplett verweigert.
Körper, Seele, Geist haben sich komplett verweigert.
Ja.
Und eine Zeit lang konnte ich mir das noch so irgendwie erklären, okay, ich mache ja viel, ich habe immer viele Projekte irgendwie vor der Brust gehabt und auch alles oder vieles total gerne gemacht. Dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht mehr ganz in der Balance, das habe ich schon irgendwie gesehen, ja.
Aber man kann sich das gut erklären, ich brauche Ruhe, weil ich mache ja auch viel.
Ich bin erschöpft.
Ja, genau, darf ich auch mal sein, so ein bisschen erschöpft. Aber als ich dann irgendwie gemerkt habe, dass ich anfange, Termine abzusagen, dass ich anfange, Verabredungen abzusagen, also das ist dann irgendwie immer mehr in so einen Rückzug auch gegangen, wo ich irgendwie dachte, das ist nicht mehr gesund.
Ja, auch ein schleichender Prozess, was es eben gefährlich macht.
Genau,
genau.
Und eigentlich eben immer, und das meine ich so ein bisschen mit dieser spirituellen Falle, wir hatten am Anfang irgendwie
auch der Ausdruck ist toll.
Davor drüber gesprochen, dass ich mir das einfach nicht zugestanden habe. Ich habe nicht gedacht, das kann eine Depression sein, weil wenn ich eine Depression hätte, dann hätte ich mir das ja auch kreiert. Das wabert ja so ein bisschen rum in diesem, also kreier dir dein Leben.
Was meinst du damit mit spiritueller Falle und?
Ich glaube, ich meine das auf 2 Arten. Das eine ist, habe ich so erlebt, dass es in diesem ganzen Feld, sag ich mal, das ist ja riesig groß und das geht von echt abstrusen Sachen wie, was habe ich letztens gelesen, psychospirituosophischer Quantenschamanismus oder so, ja?
Also
so, wo du echt weißt, okay, alles klar, das Ego spielt auch damit, bis hin zu wirklich ganz seriösen und guten Ausbildungen, wie zum Beispiel auch das spirituelle Coaching, sage ich jetzt mal, ja? oder spirituellen Lehrern, die absolut seriös und klasse sind. Mhm. So. Und dann gibt es, und ich glaube, darauf bin ich reingefallen, es gibt so eine Bewegung, die heißt, manifestier dir, also das, was du sozusagen in dir hast, ist der Resonanzraum für das, was du in dein Leben ziehst. Mhm. Und ganz platt ausgedrückt, kannst du quasi, indem du deinen Innenraum steuerst, in Anführungsstrichen, deine Gedanken ausrichtest, das in dein Leben ziehen, was du dir wünschst.
So. Ja, gibt es ja einige, die da...
Genau.
Ja.
Und ich würde auch gar nicht sagen, also ich habe das noch nicht komplett, ne? Also das, aus dem Verständnis heraus, was ich im Moment habe, aus meiner Erfahrung damit, glaube ich schon, dass da was dran ist. Also dass das Außen auch das Innen irgendwie widerspiegelt, dass es da eine Resonanz gibt. Aber für mich bedeutete das irgendwie, wenn ich eine Depression habe, dann habe ich mir das kreiert.
Weil du so, bist schuld?
Ja, ich bin schuld, genau. Ich habe versagt. Ja. Ich habe mir nicht das Richtige kreiert. Also habe ich ja irgendwas nicht richtig gemacht. Und das ist, gerade bei einer Depression, ist das eine total bescheuerte Falle, weil die zeichnet sich ja dadurch aus, dass du sowieso irgendwie in Schuldgefühlen...
So eine Abwärtsspule, Abwärtsspirale.
Total. Schuldgefühle, Versagensgefühle, Sinnlosigkeit. Und das bedient das ja alles. Und deswegen musste ich mich irgendwie innerlich eigentlich dagegen wehren, dass es das ist. Weil sonst hätte ich ja quasi eingestehen müssen, dass ich das irgendwie falsch gemacht habe und nicht richtig gemacht habe in meinen ganzen Meditationen und so weiter. Ich sage das jetzt mal ganz platt. Ja?
Was Schönes, das so klar zu sehen und zu sagen.
Und ich glaube, das ist so, da habe ich was erlebt, dass sich sozusagen mein, also das, was man Ego nennt, hat sich irgendwie auch quasi den spirituellen Raum als Leistungsfeld gesucht. Wenn ich jetzt nicht irgendwie ein großes Business aufziehen will mehr oder muss oder was auch immer, dann kann ich mich ja auch im spirituellen Raum, kann ich mich genauso, kann mein Ego auch sich austoben.
Unbedingt.
Und ich glaube, das ist so ein Weg, oder der für mich in so eine Sackgasse geführt hat.
Was war der Moment, wo du gemerkt hast, ich bin schiffbrüchig, so geht's nicht weiter?
Also der richtige Krisenmoment war, als ich mit einer Freundin telefoniert habe, und da habe ich das letzte, also ich hatte viele Projekte, die jetzt in diesem Jahr irgendwie auch gewesen wären, unter anderem bei der Psychosynthese-Ausbildung ein Modul irgendwie zu machen, und ich habe mich mit ihr, wir haben telefoniert, und ich musste ihr sagen, ich will das nicht machen, ich kann das nicht. Und das war so ein Clash von Pflichtgefühl und Versagensgefühl und, sodass ich dann einfach nur noch geheult habe am Telefon und irgendwie gar nicht mehr in der Lage war, richtig zu sprechen. Und diese Freundin hat selber auch so einen Burnout, hat sie damals irgendwie gehabt, hat das als das erkannt, was es ist, und hat gesagt, so Annika, jetzt musst du mal. Und dann hat die mich wirklich wie so an der Hand genommen und mich durchs Telefon gecoacht und gesagt, so, und du rufst jetzt bei dem an, und dann sagst du das und dann machst du das. Und wenn du das gemacht hast, rufst du mich wieder an.
So. Ja.
Und ich irgendwie, sie kann nicht und alles ist so schlecht. Und nur noch geheult. Und dann habe ich so 3-4 Telefonate geführt und unter anderem dann eben auch mit meinem Therapeuten nochmal telefoniert, mit dem ich lange nichts mehr zu tun hatte. Deswegen haben wir das auch so nicht irgendwie erkannt. Und der hat dann auch gesagt, so, und hier Klinik und das Medikament vom Hausarzt verschreiben lassen und so. Ja. Und dann bin ich gleich einen schnellen Termin in der Klinik bekommen zum Vorgespräch und bin da hingefahren und... Meine größte Angst war, dass die mir sagen, hä, Frau Behrendt, wie, Sie kommen hierher mit dem bisschen?
So, ja?
Und dass die mich wieder nach Hause schicken.
Stellen
Sie sich nicht so an, weil das war ja irgendwie mein innerer Dialog. Genau. Stell dich nicht so an, musst du doch
ist
können.
Ist doch nicht so schlimm. Ja. Ja, beziehungsweise kommst schon mit klar.
Kommst schon mit klar, Und dann war dieser Arzt da beim Vorgespräch, und der hat irgendwie... als der gesagt hat, dürfte ich Ihnen denn raten, dass Sie sich jetzt schon mal krank schreiben lassen? Da habe ich nur noch geheult.
Das war dann irgendwie so,
da waren die Schleusen auf. Und das war auch nochmal so ein Beispiel für Mitgefühl, wie das Herz einfach öffnet. Ja. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh ja, ich darf hier sein. Und mir geht es echt schlecht. Das sagt sogar der Arzt.
Mhm. Ja, so, ja, aber da hast du es gehört.
Da brauchst du irgendwie mal diese Autorität von außen auch.
Ja. Ne? Ja, ich glaube, das selber auch zu hören. Also was hat bestimmt auch schon mal jemand vorher gesagt. Oder gesagt, anerkennt, nicht? Ja, vielleicht so rum.
Ja,
was du alles kannst und was du alles stemmst.
Genau.
Und das füttert dann das andere. Dieses Ich muss. Ja, super spannend.
Und dann habe ich zwei Wochen später, glaube ich, sogar schon Platz bekommen. Mhm. Und hat auch gesagt, sie sollten jetzt schnell hierher kommen. Und unser Programm ist ein 8-Wochen-Programm. Und ich so, was, 8 Wochen? Das ist, so krank bin ich doch nun auch wieder nicht. Mhm. Naja, doch. Und jetzt, und das war jetzt gerade, da bin ich am Dienstag wieder entlassen worden und habe viel über mich gelernt und viel Selbstmitgefühl entwickelt. Und viel,
was war die Haupterkenntnis über dich? Ja. Was?
Eine von denen. Wir haben auch Zeit für mehrere.
Ich glaube, so eine große Erkenntnis ist auch, oder ich sag mal, zwei große würde ich gerne mit euch teilen. Das eine ist das Thema Wut und das andere ist das Thema Wechseljahre. Mhm. Und ich fange mal bei den Wechseljahren an, weil ich, das war so lustig, ich kam da hin und das, vom Konzept her hast du dann Bezugsarzt, Bezugstherapeuten, Bezugspflege, also es gibt irgendwie von jedem Bereich hast du irgendwie jemanden für dich, ist ja schon mal ganz toll. Und die Pflegekraft, die mir zugeordnet war, saß mir gegenüber und war so, weiß ich nicht, Mitte 50 vielleicht und dann ich so, heul, irgendwie, Schleusen waren einmal auf. Und dann guckt sie in meine Akte und sagt, was sind Sie denn für ein Jahrgang? Und guckt so und dann sagt sie, ah ja, das ist ja auch echt ein Kackalter, ne?
Und du sagst, Und du noch die nächste Schütte rein.
Nee, ich musste lachen. Ich kam auch aus dem Rheinland irgendwie. Wir hatten gleich eine ziemlich gute Ebene dann. Und sie sagte, ja, das Thema Wechseljahr. Also ich bin Jahrgang 72 für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Und bin mittendrin in den Wechseljahren und mir war nicht klar und das hat man mir da irgendwie auch sehr plausibel gemacht und das habe ich sehr gemerkt, dass das ein echter Umbau ist und zwar auf allen Ebenen und ich glaube, das ist ein ziemliches Tabu immer noch bei uns. Also, und ich habe, weiß ich nicht, ich habe gedacht, naja, da ist einmal so ein paar Monate, ein paar Jahre ein bisschen heiß und so.
Und das ist es ja auch.
Ist es ja auch, genau.
Aber was
und dann ist
es noch?
Vorbei.
Ja. Ich wollte gerade sagen, was ist es noch? Ich bin da noch, also ich bin Jahrgang 85.
Ja, okay. Das ist kein Kackalter. Ein ganz tolles Alter. Das
lasse ich jetzt mal unkommentiert an der Stelle. Da füllen wir eine andere Podcaststunde mit. Aber was passiert da? Wieso ist es Kackalter? Wieso, über was wird nicht gesprochen? Was sind die Tabuthemen da dran?
Also ich glaube, erstmal ist es dieses, ne, du bist. Also mal ganz platt, du gehst von attraktiver Frau zu, ja, ich finde schon attraktiver, aber im landläufigen Sinne bist du ja sozusagen auf der Abwärts, auf dem Slope, ja, so in Richtung, bei dieser ganzen Jugendlichkeit und wie wir so unterwegs sind oder was uns gespiegelt wird, was attraktiv und erstrebenswert ist, da muss man sozusagen ein bisschen loslassen üben in dieser Zeit, glaube ich. Und das Zweite, glaube ich, was passiert mir auf jeden Fall, oder was mir so bewusst geworden ist, ist, dass das ist ja so eine Lebensmitte auch. Und was mich so beschäftigt hat, das waren auch so, ja, dich mit so Dingen irgendwie anzufreunden oder überhaupt damit zu beschäftigen, was nicht im Leben so sich manifestiert hat oder was für vielleicht Träume man hatte oder ich hatte, die sich nicht erfüllt haben oder was jetzt vielleicht nicht mehr möglich ist. Oder
vor
so,
allen Dingen, also wenn ich da reingrätschen darf, finde ich das extrem relevant als Frau festzustellen, du kriegst keine Kinder mehr.
Ja, genau.
Also wenn du es gut hattest, dann hast du ein, zwei so und so viele Kinder und dann kannst du da einen Haken machen, aber das ist eben auch ein Riesenschritt, das festzustellen, weil damit alterst du innerlich auf einmal sozusagen.
Ja, das stimmt auch wieder.
Ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass das aber, now it's getting very private, dass der Körper, zumindest empfinde ich das so und ich habe zwei wunderbare Kinder und habe jetzt auch gerade gar nicht das innere Bedürfnis, mehr Kinder zu bekommen, zumindest in diesem Moment nicht. Und trotzdem ist jeden Monat das Gefühl, wenn ich dann meine Blutung bekomme, so eine kleine Mini-Depression, so da hat etwas nicht ins Leben gefunden. Also, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht all die Jahre so weitergeht, dass die andere Frauen das auch so empfinden. Und dann tatsächlich an dem Punkt, wo du kommst, ist es so, okay, final. Also da ist... Da wird dem Körper vielleicht bewusst so, jetzt
this was it.
Genau.
Also zu diesem Fortpflanzungsthema, ja, ist es dieses
Fruchtbarkeitsthema.
Fruchtbarkeitsthema, ne? Ja, ja, nein. Und auf der anderen Seite, also das, da gehe ich jetzt zum Beispiel nicht so mit.
Nee,
okay. Also zu diesem, dass ich das Gefühl habe, obwohl das, glaube ich, ganz richtig oder fühlt sich ganz toll an, hier ist irgendwas nicht gewachsen. Mhm. Aber für mich ist eigentlich alle vier Wochen so dieses, oh, jetzt wird es mal einmal gereinigt.
Mhm. Achso, das habe ich trotzdem auch.
Das finde ich
so, das habe ich trotzdem
herrlich.
Auch. Ich meine, nur stimmungsmäßig vorher, diese zwei Tage, die sind ja einfach so, also warum ist das so? Das frage ich mich einfach so, warum soll das so sein? Und wenn das über all die Jahre so weitergeht, dann spitzt sich das in Anführungszeichen zu, dann in deiner Thematik. So kam das irgendwie bei mir
an. Ja, kann sein. Ich glaube auch, dass, weil du sagtest mit Fruchtbarkeit und so, ich glaube, dass eine andere Fruchtbarkeit kommt ja dann. Ne?
Ja.
Aber diese rein körperliche, vitale Fruchtbarkeit und dass du irgendwie Leben weitergeben kannst, das ist irgendwie dann so vorbei. Vielleicht auf der Ebene ist das auch nochmal ein, also viele, viele Abschiede, sage ich mal so.
Ja.
Und viel Frieden machen mit dem, was vielleicht nicht ins Leben gekommen ist. Egal, ob das jetzt Kinder waren oder Projekte oder Träume oder so. Und dann, also irgendwie so das Gefühl von Abschließen. Etwas abschließen.
Mhm.
Und nicht weiter rübernehmen. Das war jetzt, also nicht alle Wechseljahre sind ja natürlich mit einer Depression verbunden.
Ja.
So, ne? Aber bei mir fiel das, glaube ich, zusammen. Und für mich, ich habe festgestellt, dass es für mich ganz wichtig ist, wirklich alte Dinge auch abzuschließen und zu lassen, alten Groll zu lassen, altes, was nicht gelungen ist, zu lassen, was nicht gelebt hat, zu lassen, damit ich das nicht weiter mit mir nehme und das sozusagen meine, auch ein sehr ein krasser Ausdruck, merke ich gerade, aber das ist der mir kommt und der mein Inneres weiter vergiftet irgendwie. Sondern es ist wie so eine umfassende Reinigung und ein Abschließen mit Dingen. Und da hatte ich jetzt, und das ist das, was ich wirklich toll finde, da hatte ich jetzt 8 Wochen zu Zeit. So, das ist natürlich gar nicht abgeschlossen, aber ich hatte wirklich Zeit, mich damit zu befassen, mich damit dem zuzuwenden, auf ganz viele verschiedene Arten, ne, mit Kunst, mit Tanztherapie, Einzelgruppe, was weiß ich was, und drumherum der tolle Wald, wo ich dann auch wirklich zum Abschluss hin diese 8 Wochen, nach 8 Wochen, wie so ein Übergangsritual da gemacht im Wald. Und jetzt habe ich auch wirklich das Gefühl, okay, da ist irgendwas rund geworden.
Fühlt sich das für dich an wie so ein kleines Stück Wiedergeburt oder Neugeburt? Oder?
Das ist schön, ja. Schönes Bild.
Mhm. Das hatte ich vorhin irgendwie, als wir da Kaffee trinken waren.
Ja, ja, ja. Also es ist irgendwie sowas wie eine neue...
Eine neue Chance?
Neue Chance oder neue Identität oder was Neues, eine neue Frau in mir oder ein neues Wesen in mir oder ja.
Also
ja,
das ganz
schönes Bild. Mhm. Nicht nur abschließen, sondern auch was Neues, was dann.
Ja. Das ist ja meistens, wenn wir was verabschieden und abschließen, dass dann nur der Raum ist für was Neues.
Ja.
Und das wirklich so willkommen zu heißen, aber häufig muss man davor ja auch durch den Schmerz. Und durch das, also durch dieses Abschied nehmen, also du hast ja einen Sohn und da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal ausgetauscht, da sind wir auch im gleichen Boot. Wie geht das eben, die Kinder loszulassen, zu entlassen, in ihr eigenes Sein? Also ich weiß, bei euch war das Thema irgendwie auch Schule und alle möglichen anderen Sachen. Und wie geht eben genau das, und das geht ja über Jahre, und welche Rolle habe ich als Mutter da, wann lasse ich wirklich los, wie okay ist es dann, wenn das Kind eben 3, 4, 5 oder 12 Sachen entscheidet, wo ich so selber denke, geht gar nicht. Und das war, also oder ist das, sind jetzt diese letzten 8 Wochen auch dafür gut gewesen, dass du auch Dinge da abschließen kannst. Dein Sohn ist, wie alt ist er, 18, 17?
19.
19?
Klar. Also dafür ist es auch gut, dass es, das leitet doch mal über vielleicht auch zu dem zweiten, was jetzt, das eine war ja Wechseljahre, das andere war
Wut.
Wut. Genau.
Worüber
also entschuldige bitte, Erik, wenn du das jetzt irgendwann mithörst, dass ich dich mit Wut assoziiere gleich. Ich erkläre das jetzt nochmal kurz. Ich glaube, also wir haben eine Geschichte, also eine Patchwork-Geschichte, ein Patchwork-System über jetzt 13 Jahre. Und da haben wir viel gut gemacht, glaube ich. Und trotzdem ist das einfach total fragil und für ein Kind immer, glaube ich, immer irgendwie ein Stück weit auch scheiße.
Weil ja zwischen den einzelnen Systemen sich bewegen wollte, musste, konnte.
Musste am Anfang, das war ja nicht seine Entscheidung, er war dann 6. Aber wir haben so ein, wie heißt dieses Modell? Also so ein Wechselmodell, glaube ich, heißt das, ne? Gemacht.
Achso, eine Woche so, eine Woche so.
Eine Woche so und später dann 2 Wochen so, 2 Wochen so. Und dann ist es ja ganz wichtig, dass man irgendwie auch eine Beziehung aufrechterhält zum Ex-Partner und so, dass man, das haben wir gemacht und das haben wir auch teilweise wirklich gut geschafft und teilweise hat das aber auch, glaube ich, von allen Seiten irgendwie verlangt, dass man ziemlich balanciert und Kompromisse macht und vielleicht ein paar Dinge nicht so äußert irgendwie und adressiert in einer Form, die eigentlich dem Inneren entspricht, also seine Wut auch nicht rauslässt oder so. Ja, oder, und da meine ich, das ist, glaube ich, auch nochmal, kommen wir nochmal zum Anfang zurück, eine weitere Falle, glaube ich, in diesem spirituellen Raum. Für mich, die ich jetzt irgendwie, es gibt ja viele Fallen, aber das ist die der, in der Psychosynthese nennt man das die heilige Teilpersönlichkeit, die irgendwie ne, sich nicht mit den eigenen Bedürfnissen und mit.
Ich muss mal kurz fragen, was ist die Psychosynthese?
Das ist auch eine Form der, wie soll ich es nennen, transpersonalen Psychologie.
Okay.
Roberto Assagioli hat das, das war ein Zeitgenosse von Freud, ein Italiener, und der hat im Gegensatz zur Psychoanalyse, die sozusagen mehr auf die
spirituelle.
Ja, der hat Psychosynthese hat er das genannt und hat gesagt, wir sind nicht nur Trieb und Angst sozusagen von unten gesteuert, sondern wir haben auch einen Sinn und wir wollen uns irgendwo hin entwickeln und hat sozusagen den ganzen transpersonalen Raum auch mit reingenommen. Der war auch sehr östlich orientiert, also östliche Weisheitslehren hat er studiert und hat das eigentlich so als erste westliche Psychologie, finde ich, ganz sehr gut schön integriert, diesen transpersonalen Raum. Und ich glaube, Menschen, und da zähle ich mich dazu, die sich dazu hingezogen fühlen, werden leicht verleitet, irgendwie dann sich nur noch in diesem transpersonalen, heiligen, lichtvollen Raum zu bewegen, weil da ist es ja so schön und angenehm. Und es kann aber echt eine Falle sein, wenn man jetzt, also es gibt eine Freundin, die auch Ausbilderin ist, die nennt das die, darf ich ein bisschen platt sagen?
Unbedingt.
Die Scheiße mit goldenem Licht zunageln.
So ja, nennt sehr
die
schön.
Das. Ja? Und das finde ich irgendwie sehr, sehr plakativ.
Sehr gut.
Cesar sagt immer, man muss bei allem auch in der Lage sein, sein Auto zu tanken. Ansonsten
hat
man verloren.
Genau. Ja, also mir nützt die ganze Spiritualität nichts, wenn ich das nicht mehr kann, wenn ich es nicht mehr zusammenbringe, im wahrsten Sinne diese oberen Chakren mit den unteren zu verbinden. Weil natürlich ist es oben alles viel leichter. Ja, da sausen die ganzen Engel und da ist ja alles irgendwie ja gülden und zauberhaft und eine Sternschnuppe jagt die nächste. Und
heilig.
Ja, alles super heilig und da haben wir auch gar keine Wut und das ist alles so süß und so. Boah, ist das da schön.
Aber, so sanft.
Genau, aber also kann ich sofort rein, geht in einer Zehntelsekunde, aber ich kann dir auch in der gleichen Sekunde sagen.
Und dann
sagen,
gehst du in Berlin auf die Straße.
Ja, und meine Füße fühle ich dann schon lange nicht mehr.
Ja, genau. Ne?
Also dann bin ich nur noch irgendwie schwebig über allem. Ja, und da muss eigentlich nur irgendwie der erste Krankenwagen kommen mit irgendeiner Sirene oder zu viele Leute und dann hups.
Genau.
Ja, und dann kommt eins zum anderen. Ja. Also deswegen, das, ich finde total.
Kennst diesen Raum.
Ich kenne diesen Raum und bin auch eben so dankbar um meine Patricia White Buffalo, meine Lehrerin, weil die das von Tag 1 mir wirklich oder uns allen so eingetrichtert hat. Also fang mit dem ersten Chakra an, das aufzuräumen, sonst brauchst du gar nicht nach oben.
Ja.
Und deswegen gehe ich da.
Wir kamen über die Wut. Jetzt haben wir uns so ein bisschen verloren.
Ja, das schon Thema verloren Wut im transpersonalen Raum. Das geht so leicht.
Die Wut will irgendwie nicht so richtig raus ins Leben. Was war mit der Wut?
Okay.
Du hast es vorhin mit deinem Sohn zusammengeknüpft.
Sehr gut, danke.
Ich wollte schon wieder abfliegen. Ne?
Ja, ich auch. Gemerkt. Ich bin sofort auf dem Boot. Ich bin da ja auch.
Schön zurück an den Tisch.
Genau, schön zurück auf dem Boden der Tatsache. Naja, aber durch dieses, ich sag mal, diesen Anspruch irgendwie auch, dass es immer alles so, so lichtvoll sein muss, was nicht die Psychosynthese sagt.
Hast du den Teil gar nicht zugelassen?
Habe ich den Teil nicht zugelassen, beziehungsweise habe ich eigentlich dafür gesorgt, oder das hat mir dazu geholfen, dieses System so auszubalancieren, weil ich hatte so viele Möglichkeiten, wenn ich eigentlich wütend war, habe ich es wegmeditiert, oder ich habe ein bisschen Ho'oponopono gemacht, oder ich habe eine Aufstellung gemacht. Ho'oponopono, das ist so eine hawaiianische Vergebensarbeit.
Also Räuchern oder irgendwie.
Alles Mögliche habe ich gemacht, aber ich habe nicht gesagt, du Arschloch.
Aber du hast ja nicht den Knüppel genommen und irgendwo drauf gekloppt.
Genau. Okay. Und das hat zwar funktioniert, also das System hat gut irgendwie, wir haben das gut ausbalanciert. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ich die ganze Arbeit gemacht hätte oder so, sondern, aber ich habe, das war mein Weg, damit umzugehen. Und darüber habe ich einfach mein Bedürfnis nach echt Grenze setzen, und zwar deutlich übergangen, oft. Und ich glaube, damit bezahlt man irgendwann, da habe ich den Preis für bezahlt, jetzt. Mhm. Indem ich einfach, und es gibt ja diesen psychoanalytischen, etwas platten Satz, aber Depression ist nach innen gerichtete Wut oder nach innen gerichtete Aggression. Mhm. Und das habe ich tatsächlich, kann ich voll unterschreiben.
Konntest du die Wut jetzt rauslassen?
Ja. Ja.
Was gibt es da für Tools?
Es gibt die Ergotherapie, kann ich wärmstens empfehlen.
Okay, ja, das hätte ich jetzt im ersten Moment nicht überhaupt mit Wut nicht rauslassen
ich auch
verbunden.
Nicht. Ich auch
nicht. But you tell me, you tell us.
Genau, Ergotherapie in dieser Klinik wurde geleitet von einer auch weisen älteren Frau, die und wirklich also ganz, ganz viele Prozesse, die du sonst in der Einzeltherapie verortet hättest, sind in diesen Ergotherapiestunden entstanden, wo du eigentlich nur einen Korb flechtest oder einen Seidenschal machst oder irgendwie sowas, wo es darum geht, dass du dich selbst beim Arbeiten einschätzt. Habe ich da Lust zu, habe ich da keine Lust zu oder so. Ne? Also, dass du bewusst mit dir umgehst. Und die hat mir, ich habe gesagt, ja, was könnte ich jetzt machen? Ja, pflichtbewusst, vielleicht mal einen Korb flechten, kann man ja zu Weihnachten verschenken oder so. Und dann gucke ich sie an und sage, aber eigentlich will ich was kaputt machen.
Sehr gut.
Und dann sagt sie, ah ja, okay. Und gut. So, was denn? Und wie, so mit Zeitungen wollen wir es mal probieren, okay. Dann hat sie mich ins Separé gebracht mit einem Stapel Zeitungen und hat gesagt, so, bitte sehr.
Und, schön zerfetzen.
Schön zerfetzen. Und ich habe wirklich ein Massaker da irgendwie verursacht. Anderen Mitpatienten mussten manchmal reinkommen, um für ihre Körbchen da diese Stäbe wieder neu nachzuholen und haben schnell die Tür wieder zugemacht.
Ja, schön. Das ist ganz und geil. Ich erinnere das auch aus einer Arbeit. Ich habe gar nicht gedacht, wie klein ich ein Stück zerfetzen kann.
Fand ich total toll. Also es hat mich wirklich befreit, so von der Erfahrung her. Und am Schluss saß ich da wie so ein Häufchen irgendwie auf dem großen Zeitungsfetzenhaufen und guck runter und dann fällt mir so ein Fetzen ins Auge und da steht geschafft, Ausrufezeichen drauf.
Cool.
Und das fand ich ziemlich gut.
Okay, und beschreib mal das Gefühl.
Das Gefühl war total erleichtert.
So eine Mischung.
Erleichtert.
Also auf dem Weg, aber dann auch Scham und darf ich das? Oder hast du es dann echt rausgelassen?
Ja.
Also, ihr könnt mich jetzt alle mal schlecken.
Ja, total. Sehr gut. Das war wirklich nur frei. Mhm. So wie freigeputzt irgendwie. Mhm. Ne? So innerlich mal alles so raus.
Schön.
Und natürlich irgendwie hat die Therapeutin, die lassen einen dann auch nicht in Ruhe, also sozial akzeptiert irgendwie im Ergotherapieraum, kann das ja jeder so nach dem Motto. Und jetzt ist eben die Übersetzungsarbeit wirklich in allen Situationen nicht unbedingt meine Wut zu kultivieren, darum kann es ja auch nicht gehen, aber nicht mehr mein Bedürfnis irgendwie zu übergehen im Sinne der, ich bin so reflektiert und ich kann so gewaltfrei kommunizieren, dass ich keinem irgendwie wehtue, was auch eine Form von Kontrolle einfach ist. Ja. Mhm. Und nicht irgendwie,
Und du gehst zum Boxen?
Ja, und jetzt habe ich mich zum Kickboxen angemeldet.
Mhm. Cool.
Das tut, glaube ich, echt gut.
Ja, bin ich auch.
Da hatten wir auch so einen Boxsack. Den
musst du auch dran glauben.
Den haben wir irgendwie auch traktiert.
Sehr schön.
Ja. Du hast ja einen ganz engen Bezug zur Natur. Du hast uns dein Buch geschenkt, den Herzschlag der Natur spüren. Bist du, vielleicht kommen wir gleich zu dem Buch auch so ein bisschen, aber bist du auch in den Wald gegangen und hast gebrüllt und hast da die Wut rausgelassen? Ich weiß, das machen auch viele.
Ja, das machen viele tatsächlich.
Caesar hat das auch schon gemacht.
Okay.
Ja, ich habe das auch schon gemacht. Ja. Da war das jetzt irgendwie nicht so mein Bedürfnis. Also jetzt, ich weiß nicht, ob es an dem Wald lag oder ob ich das schon irgendwie dann mit den Zeitungen schon ganz gut irgendwie erledigt hatte und am Boxsack. Aber ich kann das gut verstehen, also dass man das tut, weil da ist es irgendwie, da ist ja die Umgebung ist so unverurteilend. Glaube ich, das spielt auch eine Rolle. Oder so erlebe ich auf jeden Fall.
Gut, es kommt drauf an, wo, ne? In Hamburg im Stadtpark stelle ich mir jetzt
vor. Ja,
Das ist nicht so einfach.
Nee. Aber ich denke jetzt an Wald, wo man irgendwie rundherum vielleicht mal ein Rehlein oder ein Fuchs, der sich wundert, aber wo du sonst alleine bist.
Können wir nochmal einen Schritt zurück und dann können wir gleich immer nochmal zu deinem Buch oder auch zu deiner naturtherapeutischen Ausbildung, die du auch gemacht hast, weil es kommt ja, dann wird ja alles dann eins. Wie war denn Wut bei dir früher zu Hause, aus der Familie, aus der du kommst? Also gab es die?
Nee, eigentlich nicht so wirklich. Es war eher irgendwie, wir machen kein Spektakel. Und also da, wo ich erinnere, dass die mal rauskam, war irgendwie so kanalisiert, wenn es mal ein IKEA-Regal aufzubauen gab. Dann gab es da irgendwie ein bisschen aggressive Laute, so aus dem Wohnzimmer oder was auch immer.
War IKEA schuld und dann
war IKEA gut. Schuld und dann war das da irgendwie kanalisiert und dann war wieder gut. Okay. So, ja. Ja. Also so dieses, wirklich mal raus
die darf lassen,
war nicht.
Nee.
War eher nicht.
Okay.
Ja, aber ich erinnere auch nicht, dass das irgendwie schwer bestraft wurde oder so. Es war halt einfach irgendwie nicht.
War nicht wirklich da.
Nö.
Also da ja, aber Deckel drauf und
weiter
geht's. Ja. Wir machen kein Spektakel.
Ja, wir machen kein Spektakel.
Ja, das ist natürlich, ich meine, jetzt denke ich natürlich auch an zu Hause und mit den Kindern. Und die haben ja so unkontrollierte Wutausbrüche auch, gerade in diesen jungen Jahren. Und das immer zu lassen und auch zuzulassen und zu sagen, ja, es ist wichtig und komm und brüll und so. Puh, also.
Ja. Ist auch tagesformabhängig, ne? wie man das irgendwie.
Kann ich auch nicht mal wegmeditieren.
Wie heilig man da jeweils mit umgeht.
Ja. Ja. Aber wichtig, super wichtig. Ja. Also ich sage das meinen Kindern ganz oft, wenn die so einen Wutanfall haben, sei da, so lass es raus. Okay, du bist wütend,
Du bist wütend.
Du bist wütend, ich sehe, dass du wütend bist. Ja. Worüber bist du wütend? Okay, dann sei wütend. So, das ist nicht immer, manchmal sagt er, okay, geh in dein Zimmer, mach die Tür zu, sei da wütend. Das ist tagesformabhängig, aber...
Ja, darf man aber bei der Selbstfürsorge übrigens auch machen.
Ja, man muss es nicht ins Ohr...
Man muss es nicht teilen.
Nee, also kann sagen, es ist okay, dass du wütend bist. Ich brauche mal ganz kurz hier eine kleine Grenze zwischen uns. Alles gut? Weil sonst geht es auch ins Auge. Also die Variante gibt es auch.
Ja, das ist ein guter Reminder.
Sonst kann die Wut auch überschwappen.
Ja.
Auf einen selber, ist selber wütend.
Genau, oder man muss selber erstmal
damit. Man infiziert so sein Umfeld dann damit, das ist auch nicht gut.
Ja. Ja.
Aber also, grundsätzlich, glaube ich, ist das echt, echt gut, den Kindern das zuzugestehen und einfach nur zu sagen, okay, du bist wütend.
Ja.
Wäre ich vielleicht an deiner Stelle auch. Und trotzdem ist es jetzt so. Oder irgendwie. So.
Ja. Wie bist du denn... dahin gekommen, dass die Natur für dich so eine große Rolle spielt? Also weil du lebst mitten in Berlin, mehr oder weniger.
Ja. Wie bin ich da hingekommen? Das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, die Anfänge waren immer in Schweden. So als Kind waren wir ganz viel in Schweden. Weil meine Mutter ja Schwedin ist.
Ach ja.
Und waren da immer auf der Schäreninsel und sind da durch den Wald gestopft und so. Dann bin ich aber total zur Stadtpflanze mutiert. Ich bin ja in Bonn und Köln und Berlin groß geworden. Und dann hat mich irgendwann wieder, ich glaube, über die Geomantie so...
Magst du das erklären?
Ich kann es nicht genau erklären, ehrlich gesagt. Das ist also das Wissen von den Erdkräften vielleicht, kann man das so sagen. Oder von dem, was sonst noch wirksam ist, jenseits der... Naturgesetze, die wir so aus der Physik kennen. Also, ob das jetzt irgendwie Energielinien sind oder Elementarwesen oder...
Das ist eigentlich eine ganz spannende Mischung. Wir hatten ja den einen auch in dem spirituellen Coaching, der ja sehr, sehr klug und wissend war über diese ganzen Linien, also diese ganzen Netze unterhalb der Stadt.
Genau.
Und wir
sind gerade kurz ausgestiegen, aber auch weil ich hier dein Buch in der Hand hatte. Helft mir kurz rein in das Thema. Ich bin da nicht.
Genau, also null. Wir hatten da in dem Lehrgang einen, der sich mega auskannte mit diesen ganzen Netzen. Also Curie-Netz ist jetzt nur eins, was ich kenne.
Oder Leylines. Oder
Leylines. Und wir waren selber irgendwie auch auf dem Pariser Platz, dachten wir, boah, ist das furchtbar. Und so viele Menschen und so viel ehemalige Grenze und weiß ich nicht, was ja alles furchtbar. Und der war aber so super gechillt und dachte, also das wäre hier der besonders heilige Raum.
Ja, der Tempel. Ne?
Der Tempel und wir alle so, Also haben wir irgendwas nicht richtig verstanden. Ja. Und der hatte wirklich eben unfassbares Wissen an tatsächlich technischem Wissen, also was ja auch kein Humbug ist, sondern das ist auch eine ganz alte
Wissenschaft,
ja. Alte Wissenschaft. Ja,
ja. Und was macht die genau? Also was sind Leylines? Leylines, ich kenne mich da nicht.
Das sind, also ganz genau kann ich dir das auch nicht erklären, weil da bin ich kein Experte, aber das sind Kraftlinien, die über die Erde laufen, an verschiedenen Orten auch Schnittpunkte so und
Kreuze machen.
Und
das ist das Energiefeld besonders
sozusagen. Und an diesen Orten, wo das zum Beispiel das Energiefeld ganz kraftvoll ist, hat man oft irgendwie Sakralbauten gebaut früher oder Tempel hingebaut oder Stonehenge oder was auch immer.
Das habe ich neulich gesehen in einer Doku auf Arte. Großartige, echt großartige.
Genau, das haben die mit Wünschelruten natürlich früher, also als Hilfsmittel, aber es wird ganz sicher auch welche gegeben haben, die das einfach gefühlt haben. Und man sagt ja zum Beispiel, wenn du Kindern kein Bett hinlegst, sondern die einfach auf den Boden legst, die suchen sich nachts unbewusst die Stellen, wo sie nicht auf einem Kreuz liegen oder auf einem irgendwie, also da, wo freier Raum ist und wo es gut schwingt, da legen die sich hin.
Genau.
Und das ist einfach so ein Urinstinkt, den wir eben eigentlich alle haben. Und da gibt es aber inzwischen ganz viele, das ist eine Wissenschaft, das ist alles messbar und das eben weit entfernt von Humbug.
Mhm. Genau.
Also wie kamen wir jetzt dahin?
Kamen dahin, wie kommst du zur Naturtherapie, glaube ich, war so der,
genau.
der
also Schlenker. Also Schwänen, deine Mutter, das hatte ich noch.
Genau, da dann bin ich irgendwie voll in Großstadt auch aufgegangen, fand ich immer super. Kiez, je kieziger, desto besser und so. Ja. Mhm. Und dann irgendwann habe ich einen Vortrag gehört von Marco Pugacnik, der eben Geomant ist und habe gedacht, wow, das öffnet sich ja nochmal irgendwie so eine ganz neue Welt und habe gemerkt, wie mich das anzieht. Und so von dem aus ging der Weg dann, sich da immer mehr mit zu beschäftigen und letztlich habe ich eine systemische naturtherapeutische Ausbildung nochmal gemacht.
Die total, 3 Jahre, ne?
Ja, 3 Jahre und jetzt läuft auch gerade die Fortsetzung dazu. Und da finde ich einfach auch die Form der Ausbildung so wunderbar. Du gehst wirklich raus. Wir sind eine 10er-Gruppe von Frauen, die irgendwie das lernen wollen oder da mehr mitarbeiten wollen. Und die Module finden im Wald statt. Also wir
schlafen. Auch gerne im Januar. Also das weiß ich, hast du erzählt.
Genau,
und ich dachte,
Genau. Gut, da waren wir drin. Das muss ich dazu sagen. Da waren wir auf der Hallig irgendwie und waren dann in so einem Schullandheim oder so.
Okay.
Aber wir waren auch bei minus 10 Grad schon draußen im Wald. Also es ist
Und wir schlafen dann draußen im Tarp und gekocht wird im Wald und gelebt wird im Wald.
Und da habe ich wirklich so Erfahrungen gemacht, dass ich dachte, Mensch, das ist wie, ich bin irgendwann mal nachts aufgewacht. Und es war mondbeschienen alles. Das ist ja, also ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Ich hatte das vorher noch nie gesehen, wie ein Wald bei Vollmond aussieht. Und habe mich so umgeguckt und hatte überhaupt keine Angst, sondern ich habe irgendwie gedacht, boah, es ist wie mein Wohnzimmer. Ich wohne hier. Ich bin Teil davon.
Und so du warst wahrscheinlich auch nicht alleine, oder? Warst du alleine?
Ja, ich war nicht alleine im Wald. Die anderen waren natürlich auch da, aber nicht direkt neben mir. Die sind dann weiter weg. Ne? Und trotzdem weißt du bist nicht alleine.
Ja, wobei ich zum Beispiel, also ich habe so ein Vision Quest gemacht. Ja.
Das ist auch toll.
Ja, und da hatte ich eben vorher so wahnsinnige Angst, dass ich alleine bin. Also weil jeder wirklich so einen eigenen Spot haben musste in der Wüste in Kalifornien. Und davor dachte ich, oh Gott, das ist echt mal ein Untergang, dieses Alleinsein, sich allein gelassen fühlen. Und dann weiß ich es ja am ersten Tag da in der Vollpanik, dann einfach so rausgerufen habe, also leise, aber in diese Welt oder in diese Wüste, sag mal, liebt mich hier eigentlich irgendeiner? Und dann kam das in solchen Schüben, dass ich sofort irgendwie, kam es irgendwie literweise aus meinen Augen raus, weil diese Elemente und diese Natur dann eben wirklich sofort anfängt zu sprechen oder zu kommunizieren. Ne? Ja, ja. Und wenn du dann schon so gegrillt bist, dann hörst du eben und fühlst auf einmal, dass du alles andere als alleine bist. Und das findet nicht statt irgendwie, weiß ich nicht, in München am Stachus oder auf irgendeinem anderen Kiez. Also es ist ein anderes Beisammensein dann. Oder da ist es viel, viel, viel leichter, sich eigentlich alleine zu fühlen als in der Natur.
Viel leichter, sich verbunden zu fühlen.
Verbunden zu fühlen.
Ja, genau. Ja, das finde ich auch. Der Kontakt ist leicht möglich. Also, mhm. Ne? Mhm. Und es ist echter Kontakt. Das war für mich so faszinierend. Ich habe irgendwie gedacht, klar kann ich mich irgendwie dem Baum zuwenden und ich kann ja auch mal versuchen, den zu umarmen und so, ne? Der Klassiker. Aber letztlich spüre ich doch da nur Rinde oder Hart oder so. Und wirklich zu fühlen, wie da eine Verbindung entsteht und nicht jetzt irgendwie, ich kann nicht hören, was der sagt, natürlich nicht, aber es ist trotzdem eine Kommunikation, die irgendwie von Herz zu Herz geht. Das finde ich ganz... Also einige würden natürlich sagen, das ist alles Einbildung und das ist irgendwie, damit wir uns nicht so alleine fühlen, aber ich glaube, das kann man gar nicht jemanden davon überzeugen, sondern das muss man erleben. Mhm. Und durch dieses Sein draußen, so arbeite ich ja auch mit Leuten jetzt, die Anliegen haben, Fragen haben oder so, dass wir rausgehen. Mhm. Nicht mehrere Tage, das habe ich noch nicht gemacht. Das wäre aber noch so ein Traum, irgendwie wirklich das zu machen. Und über diesen Raum, der sich da öffnet, und ich habe das Gefühl, innerlich öffnen sich dann einfach auch so Wahrnehmungsräume, die ich sonst nicht zur Verfügung habe. Mhm. Und darüber werde ich so offen. Und dadurch, dass ich mich verbunden fühle, habe ich auch weniger Angst. Und irgendwie kommen dann die Themen leichter ins Bewusstsein, weil sie irgendwie wie so eingeladen werden. Mhm. Und ich habe teilweise Erfahrungen gemacht, jetzt auch bei der Begleitung von Menschen draußen, die dann wie so von der Natur Zeichen bekommen haben. Sie haben sie interpretiert, aber auf der anderen Seite hat jeder von denen irgendwie gesagt, nein, das war so. Also die Bäume haben genickt oder irgendwie sowas. Ja? Oder bei einer Aufstellung weht irgendwie was in den Kreis rein und liegt dann genau an dem richtigen Zeitpunkt. Und die Frau sagt, ach, jetzt macht alles Sinn, so ungefähr. Und da ist irgendwie so eine Zwiesprache mit der Natur, die mich total beglückt.
Und erreicht.
Und erreicht und irgendwie so, ja, die mich rührt. Die mich echt rührt.
Mit was für Themen kommen denn die Klienten, wie nennst du die?
Klienten, ja. Ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich, aber meistens geht es ja um irgendwie einen Veränderungsschritt, der ansteht. Und ob das jetzt aus dem Leiden kommt oder meistens ist es ja ein Schmerz, der einen irgendwie dazu bringt, was anders machen zu wollen. Und dann kann es sein, dass es was loszulassen gilt oder was zu integrieren gilt.
Oder einfach nur sein.
Genau. Vielleicht haben wir es auch ein Stück weit verlernt, mit der Natur zu sein. Wir hatten ja da gestern Cesar einen Post zugeschrieben mit diesen Erntedankzeiten, auch zu gucken, was war das ja. Also auch dankbar für die, nicht nur für die Ernte im Außen, ja, die Äpfel und die Kürbisse, sondern auch zu gucken, was war denn im Inneren mein Prozess, so zur Ruhe zu kommen und bewusster sich nicht von dem Außen, also den Feiertagen und so, mitnehmen zu lassen, sondern zu gucken, okay, was passiert in der Natur? Cesar, du hast es so schön gesagt, wir haben jetzt September, Oktober, passieren die Dinge unter der Erde, also im Innen und dürfen dann im Frühjahr wieder nach außen.
Genau. Also alles zieht sich so ein bisschen zurück Richtung Erde. Ja. Und wir denken ja von außen, okay, ist jetzt alles tot. Ja. So, weil kein Baum mehr
passiert
dran,
ja alles mehr.
Grau ist, passiert ja nichts mehr, wird jetzt tief gefroren. Ja, April, also da ist ja unter der Erde passiert alles und bereitet sich eben ganz langsam dann wieder auf den Neustart vor. Ja. Und wir tun gut daran, da mitzugehen.
Genau, also es passiert was und auf der anderen Seite finde ich auch einen ganz schönen Aspekt an dem Winter und Herbst, dass auch wirklich nichts passiert. Also, dass nicht Aktivität so viel sichtbar ist, sondern und das ist was, glaube ich, was wir uns viel zu wenig erlauben. Mhm. Einfach mal zu sein, einfach mal nichts zu tun, nicht immer dieses Doing, sondern Being.
Ja, bewusst auch sich die Stille zu erlauben, also irgendwie Kerzen anzumachen. Also war heute Morgen ein schöner Post. Wir waren ja ganz inspiriert von Kaya Andrea, die letztes Jahr, vor zwei Wochen auf dem Dana-Fest auch war. Das hat mich heute Morgen auch nochmal sehr berührt, dass die Frau eben zu Hause eigentlich für das Feuer zuständig war. Also das ganze Jahr über. Und dass uns das sozusagen auch abhanden gekommen ist, weil wir werfen alles in die Tiefkühltruhe und kaufen alles und dann machen wir unseren Herd an und so. Aber es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Dezember und Juni.
Wir kontrollieren das alles.
Das ist alles gleich.
Im Prinzip, ja, genau.
Das ist alles das Gleiche und es gibt überhaupt keine Wechsel. Und eben auch so der November, vor dem haben ja die meisten Leute dann enormen Respekt, Totensonntag, Hilfe.
Mhm. Was gibt es an schönen Rituale, die man vielleicht machen kann, um die Jahreszeiten jetzt so...
Genau, aber das ist ja auch dein Thema.
Einzuläuten.
Die Übergangsrituale.
Ja. Also, was ich jetzt... Ich glaube, das ist so ein eine Grundvokabel irgendwie von Übergangsritual. Das ist, glaube ich, egal, ob das jetzt von Jahreszeit zur anderen oder von Lebensphase zur anderen oder sowas geht. Aber was ich immer ganz, ganz schön finde, ist, das Alte zu benennen. Also das, was ich zurücklasse im Guten, ne? Also das Würdigen, aber auch vielleicht das, was ich bedauere. Mhm. Beides zu benennen und in irgendeiner Form, und meistens weiß man das selber, am besten, wie will ich das ausdrücken in der Natur zum Beispiel? Will ich da was irgendwie vergraben? Mhm. Oder will ich was gestalten und den Elementen überlassen? Oder will ich was dem Wasser übergeben oder dem Feuer oder wie auch immer? Und dann wie so eine Schwelle zu markieren und ganz bewusst über diese Schwelle zu gehen. Wenn das Alte bedient ist, behandelt, wertgeschätzt, gesehen, in Frieden gebracht, genau, dann gehe ich über die Schwelle und dann entweder habe ich schon eine Idee, was dann kommt, oder ich lasse mich da wirklich inspirieren von dem, was mir entgegenkommt. Also ich kann loslaufen im Wald und denke, wo ist denn jetzt die Zukunft, wo ist das Neue? Und dann mache ich mich auf den Weg und dann werde ich auf jeden Fall irgendwas finden, was mich anspricht.
Ja.
Und dann kann ich darüber wieder gucken, was symbolisiert das vielleicht für mich oder was ist das? Oder ein Wissen taucht in mir drin auf. Oder ich bin einfach nur erstmal in dem Neuen.
Oder in dem ist nicht wissen.
Genau.
Das finde ich einen ganz besonderen Zustand. Ja. Weiß ich, als ich das erste Mal hatte, das hat mich wahnsinnig bedroht, ist nicht zu wissen.
Ja.
Mal keine Antwort zu haben.
Ja.
Auf was passiert morgen, wo will ich hin, was will ich sein?
Du schließt mich so an.
Nein, das kann nicht sein. was ist denn, oder hast du tatsächlich... Also jetzt, wenn du die Schwelle überschritten hast, von aus der Klinik raus, wieder in dein Leben, also ich würde jetzt mal mutmaßen, dass du das schon in irgendeiner Form vielleicht gemacht hast im Wald. Mhm. Hast du schon so eine Idee, wo es jetzt mit deinem neuen Wissen, mit deiner Food und wo es hingehen kann?
Also ich glaube, ich gestatte mir jetzt auf jeden Fall ein langsameres Tempo. Oder ich sag mal kurz, was mir die Schwelle im Wald war, eine umgestürzte, große, riesige Birke.
Mhm.
Und da musste ich wirklich rüberklettern. So. Und dann hinter der Schwelle war wirklich so hügeliges, dickes, fettes Moos. So, wo man sich so richtig schön reinlegen konnte irgendwie. Und die Sonne schien durch die Blätter. Und es war wirklich schön, da einfach zu sein. Und dann fiel mir so ein Gebilde auf in einem Baum, das waren wie so Spinnweben, ganz, ganz viele. Und da schien genau die Sonne durch. Das habe ich dann auch gefilmt, weil ich das so schön fand. Das war so wie Seidenfäden, wie so Gold-Silber-Glimmen irgendwie. So ein richtiger Ball zwischen den Bäumen.
Kannst du uns vielleicht schicken?
Dann ja, das schicke ich euch.
Posten wir das mal auf unserem
Gefühls-Echt-Podcast. Und da blitzte so die Sonne durch. Und ich lag im Moos und habe das mir angeguckt. Und dann dachte ich so, da war ich irgendwie, wow. Es ist einfach, es ist gut so, wie es ist jetzt erstmal. Und das finde ich schon mal eine ziemliche Erkenntnis.
Mhm.
Und ich werde mir wirklich ein anderes Tempo gestatten.
Hattest du mich auch die Spinne als Krafttier?
Ja, die Spinne hatte ich als Krafttier, genau.
Ja, und
die
hat mich jetzt
noch mal,
da war sie wieder.
Hat mir noch mal ein kleines, eine kleine Botschaft geschickt.
Mhm. Mhm. Und wofür steht noch mal die Spinne?
Also wofür sie für mich stand, war, dass sie sich ganz, ganz schnell ein neues Netz bauen kann.
Mhm.
Und dass sie immer in der Lage ist, nur mit zwei Zweigen, sie braucht eigentlich nur zwei Punkte und dann kann sie da irgendwie ein Wahnsinnskunstwerk irgendwie hinbauen, wo sie sich zu Hause fühlt. Und das war für mich so eine Kraft, ich schaffe mir einfach mein Zuhause selbst.
Dein eigenes.
Mhm. Und mit Zuhause meine ich jetzt nicht die Wohnung, sondern irgendwie mein inneres Gefühl von Zuhause sein und von Geborgensein und so weiter. Und das war jetzt auch noch mal beleuchtet. Mhm. Das fand ich ziemlich gut. Gülden beleuchtet. Aber, und das ist auch die zweite Erkenntnis, nicht mehr irgendwie nur Gülden, 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 sondern auch gut die Erde und den Hintern im Moos zu haben und zu sagen, und hier sitze ich jetzt erstmal oder bin ich einfach nur. Mhm. Das reicht, es ist genug. Und das wirklich beizubehalten und umzusetzen, das wird schwierig. Ja. Also das wird eine Herausforderung für mich, das weiß ich, weil das bedeutet auch, Dinge abzusagen oder nicht anzunehmen oder also sich irgendwie zu beschneiden, klingt so negativ, das meine ich nicht, sondern sich in dem Sinne den Raum enger zu machen, damit ich innerlich weit bleiben kann. Mhm. Vielleicht so. Mhm. Macht das Sinn, das Bild?
Ja, also deinen inneren weiten Raum zu erhalten.
Ja. Dadurch, dass ich nicht so viel im Außen mich verbreite.
Ja, oder also was ich nachfühlen kann, ist, dass wenn zu viel von außen kommt, wird mein Raum schnell kleiner.
Mhm. Genau.
Also da immer wieder diese Balance finden, wie viel brauche ich von außen, wie viel tut mir auch gut im Außen. Mhm. Also weil haben wir vorhin auch kurz gesprochen, wir sind beide nicht der Typ, der so hexenartig, also ich liebe Hexen, aber sich so abmelden will in den Wald und nur noch irgendwie in so einen Jutesack laufen möchte. Und also wie geht dieses Irdische, finde ich eben eine der ganz großen Fragen.
Total. Ne?
Also wann muss ich in den Wald und sag alles ab und wann habe ich auch richtig Lust und darf auch jetzt während Corona auch mal sagen, mir reicht's ja jetzt, ich will eigentlich auf eine Party. Wo habe ich da die richtige Dosierung? Und die findet sich ja immer wieder neu.
Ja, und damit sind wir sozusagen wieder beim Anfang. Ich versuche da lang zu gehen, wo es leicht geht. Mhm. Und das ist für mich vielleicht auch dieses, ne, dieses Spinnweben in der Sonne flackern. Mhm. Das sah relativ leicht aus.
Sehr leichtfüßig ist die ja auch
leichtfüßig.
Unterwegs mit den vielen.
Ja. Elegant Füßen. Geradezu.
Geradezu elegant.
Ja.
Das finde ich auch.
Wunderschön. Und am Anfang des Klinikaufenthalts mit besagter Pflegekraft, die irgendwie fand, dass ich so ein Kackalter habe. Da hat sie mich gefragt, was wäre denn so ihr Ziel, Frau Behrendt? Dann habe ich gesagt, habe ich viele, aber ich glaube, ich will leichter werden. Mhm. Und das meinte ich sowohl irgendwie kilomäßig als auch aber vor allem innerlich wieder leichter werden. Das mit den Kilos hat nicht so. Ich glaube, ich habe 2 Kilo irgendwie. Naja, immerhin.
Sind das nicht 2 Kilo?
2 Kilo sind
2 Kilo. Meine Mutter würde sagen 4 Pfund.
4 Pfund,
hört sich doppelt so viel an.
Mhm. Und warte mal, 12/8 Pfund oder? aber dieses innere Leichterwerden, das symbolisiert dieses Bild auch nochmal. Ich schicke euch das auf jeden Fall. Ich habe das jetzt die ganze Zeit vor Augen und ihr seht es nicht.
Das müssen wir teilen einmal.
Ja.
Mhm.
Schön.
Ja.
Und was kannst du den Hörern mitgeben? Also es ist jetzt rückwirkend ja gar nicht zu sagen, ich hätte jetzt da mehr aufpassen müssen oder irgendwas, sondern ich finde es ganz erstaunlich, dass du so viel, du fühlst und siehst schon so viel Positives, was diese Zeit, jetzt nicht nur diese 8 Wochen, sondern auch dieses Dahinkommen, was da für dich alles drin war. Gibt es irgendwas, wo du sagst?
Ja, ich glaube, das, was mir jetzt einfällt, ist gnädig mit sich sein. Das ist, weil wenn ich so zurückgucke, das ist das, woran es mir so ein bisschen, glaube ich, gemangelt hat. Mhm. Dass ich irgendwie dachte, aber ich muss es noch weiter schaffen, aber ich muss es doch noch weiter schaffen. Und ich kann doch so viel und deswegen muss es doch noch weitergehen. Und gnädig wäre vielleicht mit mir gewesen zu sagen, okay, du kannst jetzt aber einfach mal nicht mehr. Ist okay. Ist okay.
Also darf ich in Anführungszeichen Schwäche zeigen?
Wenn das Schwäche ist, weiß ich nicht.
Eigentlich ist es einfach, aber es ist eben irre, dass wir es Schwäche nennen. Ja. Im Grunde ist es ein Zartsein, ein verletzbar sein, eine Grenze haben, bedürftig sein.
Bedürftig sein, klar.
Auch von außen eben mal sagen, hallo, machst du mir mal einen Tee?
Ja.
Ich kann das alles, darum geht es jetzt nicht.
Ja. Gnädig sein. Ich glaube auch, dass das, also ich habe da ja einige auch Mitpatienten kennengelernt, teilweise wirklich, also so viele junge Menschen, ja, schon. Wir waren da 26 auf dieser Station und die Hälfte davon war unter 25. Das ist schon viel.
Ja.
Und was ich da auch so gehört habe oder was ich auch irgendwie bei meinem Sohn oder bei seinen Freunden oder überhaupt in dieser Zeit jetzt, die von denen wird auch so wahnsinnig viel gefordert, was sie alles irgendwie können müssen.
Der Druck ist enorm.
Es ist Wahnsinn. Mhm. Und was ich denen oft so gewünscht habe, ist ein bisschen gnädiger mit sich zu sein, sein zu können mit dieser inneren Kritikerstimme, die sagt, aber jetzt musst du noch und so. Mhm. Und das also kann ich mir einfach auch selber vor die Brust sprechen. Ne?
Schön.
Auf jeden Fall. Oder besser noch in die Brust sprechen.
Direkt rein.
Ja, direkt rein ins Herz.
Sehr schön.
Ja. Mhm.
Nehmen wir das mit, Kritiker? Of course.
Mhm. Of course.
Ja, das ist, ich meine, das ist auch, mir kommt da natürlich auch gleich wieder. Nun habe ich gerade kürzlich den Film auf Netflix gesehen, The Social Dilemma. Wo es tatsächlich,
der muss mega sein. Mein Sohn hat es mir schon geschickt.
Wo es tatsächlich auch um das Thema soziale, also Netzwerke oder ich würde jetzt einfach alles Digitale reinwerfen und was das mit uns macht.
Ja.
Das ist natürlich ein Thema, was mich auch und auch gerade noch die Jüngeren beschäftigt, weil es natürlich oft eine Realität und eine Sucht ist, die nicht, nicht uns entspricht, weil wir im Kern sind Natur und draußen und nicht Bildschirm und drinnen. Aber da will ich mich jetzt nicht drin verstrecken, weil stricken,
das ist noch mal
weil das ist...
für die nächste Stunde.
Mhm. Ja, die nächste Woche.
Ja.
Aber das finde ich auch nochmal ein sehr spannendes Thema. Ja.
Also, denke ich auch, ja.
In dem Sinne könnten wir aber zu unserem, ich gucke schon auf das Schildchen, was da in der Mitte steht. Ich hoffe, dieser Raum, ich gucke gerade mal nach oben, hat keine
Rauchmelder.
Keine Rauchmelder.
Sieht nicht so aus.
Nee. Wenn dann gut versteckt. Habe ich schon gecheckt.
Gibt es denn etwas, was du, du bist ja Königin der Rituale. Gibt es etwas, was du uns vorher geben magst?
Was Gutes möchte ich da reingeben. Und wenn es angeht.
Das kriegen wir schon an, das Schätzchen.
Ja, ich glaube, was mich jetzt, als ich wieder rauskam aus dieser Depression, das ist ja wirklich was, wo du irgendwie das Gute nicht mehr sehen kannst.
Der Tunnel, ne?
Und deswegen habe ich also das Gefühl, was mich so sehr begleitet hat die letzte Zeit in der Klinik und jetzt auch seit ich draußen bin, ist das Gefühl der Dankbarkeit. Und das möchte ich gerne ins Feuer geben, dass sich das verbreitet.
Dann komm nochmal herum. Du kannst auch schon mal einen Schluck.
Oh ja.
Hinten sitzt der Wille, der kann auch ein bisschen Feuer ab.
Sehr schön. Ja, Dankbarkeit bei euch gewesen zu sein und dass ihr irgendwie so ein offenes Herz und offenes Ohr für meine Geschichte gehabt habt. Und ich habe echt Interesse und so wahrgenommen. Finde ich total schön. Und ich bin auch dankbar, dass ich da meiner Intuition trauen konnte, dass ich da lang gehe, wo es leicht ist.
Ja.
Und das hat sich hier echt bewahrheitet mit euch.
Vielen Danke. Dank.
Vielen Dank, Annika Behrendt. Vielleicht, dein Buch liegt hier ganz, liest sich wahrscheinlich schön und schnell, 140 Seiten.
Ja.
Vielleicht verlosen wir mal eins bei uns.
Super.
Was hältst du davon?
Ja, super.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ich kann mir vorstellen, dass das viele unserer Hörer beschäftigt. Also mit deiner Zustimmung machen wir das.
Sehr gerne, finde ich toll. Das ist eine tolle Idee.
Bei uns. Und ich habe da super Lust, dann das Thema auch noch mal einzutauchen, gerade jetzt mit der Weihnachtszeit und den Rauhnächten. Das haben wir ja letztes Jahr sehr bewusst gemacht und es war total schön. Glaube ich, einen großen Teil dazu beigetragen, dass das erste Weihnachten war, was für mich in meinen zarten 35 Jahren stressfrei war.
Wow.
Von daher, lass uns da unbedingt weitergehen.
Ja. Ich würde schon im November anfangen, mich mit den Ahnen zu verbinden und gespannt. Aber wir finden das toll. Richtige.
Ja.
Mhm. Ja. Vielen Dank, Annika.
Super.
Super schön.
Ja, danke euch.